SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Montag, der 14. November. Die Menschen in Istanbul stehen auch heute früh noch unter Schock. Gestern wurde die Metropole am Bosporus ja von einem Anschlag heimgesucht. In der Innenstadt explodierte eine Bombe. 6 Menschen wurden getötet. Der türkische Innenminister Süleyman Solo spricht von einem Attentat der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Polizei hat eine verdächtige Person gefasst. Aus Istanbul berichtet unsere Korrespondentin Karin Senz.
Ob es sich bei der festgenommenen Person um die Frau handelt, die vorher im Zentrum von Ermittlungen stand, ist unklar. Bilder im Netz, die nicht verifiziert werden können, zeigen eine Frau in Camouflagehose und Kopftuch. Sie sei 40 Minuten lang auf einer Bank in der Nähe des späteren Tatorts auf der zentralen Istanbuler Einkaufsstraße gesessen und habe dann ein Paket zurückgelassen, vermutlich die Bombe, heißt es. Ein Bekennerschreiben gibt es bis jetzt nicht. Innenminister Soylu schreibt auf Twitter von einer Verbindung zur verbotenen kurdischen PKK. Details nennt er nicht. Er droht in dem Tweet mit Vergeltung. 2016 hatte es auf der Einkaufsstraße schon einmal einen Anschlag gegeben. Damals hatte sich, so die türkischen Behörden, ein Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat in die Luft gesprengt und 4 weitere Menschen getötet. Vizepräsident Oktay hatte am Abend erklärt, man werde die Hintermänner ermitteln, ob im In- oder Ausland, und sie der türkischen Justiz übergeben.
In der Corona-Pandemie stehen die Zeichen auf Lockerung. 4 Bundesländer, darunter ja auch Baden-Württemberg, wollen die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen. Jetzt wird über ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen diskutiert. Das CDU-geführte Schleswig-Holstein strebt ein solches Vorgehen an und bekommt Unterstützung von der FDP. Der gesundheitspolitische Sprecher der liberalen Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, sagte der Zeitung Die Welt, die Menschen könnten eigenverantwortlich handeln. Sein Koalitionskollege Janosch Dahmen von den Grünen dagegen lehnt ein Ende der Maskenpflicht im ÖPNV ab. Zur Begründung verwies er auf die Infektionszahlen, die im Winter steigen sollen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil plädierte für einen vorsichtigen Kurs. Der SPD-Politiker verwies auf die relativ hohen Corona-Todeszahlen. Die Polizei Stuttgart fahndet seit Samstag öffentlich nach einem flüchtigen Psychiatriepatienten aus Ravensburg. Seit März befand sich der 33-Jährige in der Einrichtung. Olga Hennig berichtet.
Am Samstagnachmittag sei der Mann bei einem begleiteten Ausgang aus der psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflohen, berichtet die Polizei. Wie gefährlich der Patient für die Öffentlichkeit ist und ob er tatsächlich Richtung Stuttgart geflüchtet ist, kann die Polizei noch nicht abschätzen. Zuletzt wurde der Mann in Ravensburg gesehen. Die Polizei beschreibt den 33-Jährigen als 1,80 Meter groß mit dunkelbraunen Locken. Auf der linken Wange habe er eine Narbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.
Die Fußball-Bundesliga ist in der Winterpause. Schon am kommenden Sonntag beginnt ja die Weltmeisterschaft in Katar. Überragend gespielt bislang hat der SC Freiburg. Gestern im Heimspiel gewann der Sportclub im eigenen Stadion gegen Union Berlin mit 4:1. Die Freiburger stehen damit auf Platz 2 in der Tabelle hinter Spitzenreiter Bayern München. Mit 30 Punkten. Trainer Christian Streich.
Unglaubliches Jahr. Das letzte Jahr war auch schon toll. Hauptsache, bleibt einigermaßen so. Freue mich jetzt total, dass man auch keine Spiele mehr habe. Ich kann es sehr genießen, dann, weil ich immer so viel Fußball habe, keinen Fußball zu haben. Ich freue mich total.
Ein sehr emotionaler Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg. Ebenfalls gestern zum Abschluss des 15. Spieltages trennten sich Mainz 05 und Eintracht Frankfurt 1:1. Die Bundesliga ist wie gesagt in der Winterpause, denn am Sonntag beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Und heute Mittag, da startet die deutsche Fußballnationalmannschaft ins Trainingslager, das in Oman stattfindet. Die National Football League, die NFL, war zum ersten Mal zu Gast in Deutschland. Gestern spielten in München die Tampa Bay Buccaneers von Superstar Tom Brady gegen die Seattle Seahawks. Und die Buccaneers gewannen mit 21:16. Marcel Seufert berichtet aus München von einer perfekten NFL-Stimmung.
Now it's time to play ball in Munich.
Leicht favorisiert waren die Seattle Seahawks. Die ersten Punkte in Deutschland erzielten aber die Tampa Bay Buccaneers rund um Superstar Tom Brady.
Gibt einen Pass raus auf die rechte Seite. Touchdown in Munich.
Brady fand seinen Passempfänger Julio Jones. Dem also gelang der erste Touchdown in München. Jones war hinterher, wie wohl alle Anwesenden, begeistert von der Energie im Stadion.
I loved it. Loved the energy here in Germany. The fans, they was amazing.
Fantastisch sei die Stimmung gewesen. Dafür sorgten lange in erster Linie die Fans der Bucks. 14-0 stand es zur Halbzeit. Die Seahawks konnten sich mit Beginn des dritten Viertels steigern. Doch der Superstar der Sportart, der größte Quarterback in der Geschichte der NFL, führte sein Team am Ende zum Sieg.
Brady mit dem Pass nach links. Achtung, Touchdown, Buccaneers!
21-16 der Endstand. Ein unvergesslicher Tag.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Von Südwesten bringen dichte Wolken Regen oder leichte Schauer zu uns. Es kann auch mal die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen 7 bis 14 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Jetzt dauert es keine Woche mehr, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Aber die Stimmung ist eine ganz andere als sonst bei einer WM. Nicht nur wegen der Jahreszeit, sondern vor allem wegen des Gastgebers. Fans und Spieler, aber auch ein Großteil der Weltöffentlichkeit fragen sich, warum in aller Welt findet diese WM ausgerechnet in Katar statt? Die ARD beschäftigt sich in einem Thementag mit dieser Frage und Teil dieses Thementags ist auch die Reportage Katar, warum nur? Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist dafür in den Wüstenstaat gereist und hat mit den Menschen dort gesprochen. Er wollte verstehen, warum die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar ging.
Es wird sicherlich eine andere Weltmeisterschaft und ich sag mal, Katar ist jetzt nicht das Mutterland des Fußballs und deshalb gibt es natürlich viele Fragezeichen, die dahinter stehen.
Es ist die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten und mit Sicherheit die teuerste. Bevor am 20. November der erste Anpfiff erfolgt, hat allein der Staat Katar ca. 200 Milliarden Dollar investiert.
Was ist das für ein Land, in dem Menschen ausgebeutet werden, obwohl die Bevölkerung so reich ist? Warum tun sich die Katarer so schwer mit Reformen?
In Deutschland wurde nach der Vergabe viel darüber diskutiert, ob es im Sommer zu heiß zum Fußballspielen, aber weniger darüber, ob es zu heiß zum Arbeiten sei. Der ehemalige Bauarbeiter Mukesh beschreibt die Bedingungen.
Man konnte es draußen kaum aushalten, so heiß war es. Wegen der Hitze dort sind viele ohnmächtig geworden. Sie wurden dann einfach in einen gekühlten Raum gebracht. Und nach einer Stunde mussten sie weiterarbeiten.
Der 24-Jährige erzählt seine Geschichte Thomas Hitzlsperger. Der frühere Nationalspieler wird als Experte für die ARD in Katar die Spiele begleiten und hat sich für diese Reportage in die Heimat der Fremdarbeiter begeben, nach Nepal.
Er musste auf der Baustelle arbeiten und Ziegelsteine tragen. Es sei sehr schwer. Er hat gesagt, dass er heim will, aber wegen den Kindern müsste er dort bleiben.
Warum ist es Katar überhaupt wichtig, eine WM auszurichten in einem Land ohne Fußballtradition? Welche Strategie steckt dahinter? Hitzlsperger sprach darüber mit dem Islamwissenschaftler Sebastian Sohns.
In der katarischen Geschichte gab es immer wieder Situationen, wo die Herrscherfamilie, die Al-Thani, aber auch die Bevölkerung selbst bedroht wurde von außen. Davor möchte man sich schützen. Man schützt sich am besten damit, indem man sich quasi als größer erscheinen lässt, als man ist. Und diese sogenannte Softpower, die im Sport angewandt wird, die aber auch in der Kultur, in der Wissenschaft oder auch im Filmgeschäft zum Beispiel angewandt wird, das hat Katar perfektioniert.
Rund um diese Fußball-WM gibt es viele kontroverse Aspekte. Neben der Thematik der Leiharbeiter und dem ortsüblichen Kafala-System behandelt der Film die Anzahl der bei den Bauarbeiten Verstorbenen, das Engagement deutscher Unternehmen, die Menschenrechtsverletzungen, die Situation von Frauen, den Umgang mit Homosexualität.
Wer die Rechte von Minderheiten nicht respektiert, der hat im Fußball nichts zu suchen und auch keine Weltmeisterschaft verdient.
Zudem spricht Thomas Hitzlsperger mit zwei aktuellen Nationalspielern, İlkay Gündoğan und Manuel Neuer. Beiden fällt es verständlicherweise schwer, sich deutlich zu positionieren. Aber das ist ja immer noch möglich ab dem 20. November, wenn der erste Anpfiff der wohl umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten erfolgt.
Nationalspieler haben Einfluss auf Fans und eine breite Öffentlichkeit. Sie sollten diesen Einfluss für unsere Werte einsetzen. Das darf nicht bei bedruckten Trikots enden. Dafür ist in Katar zu viel passiert.
Thomas Hitzlsperger im Bericht von Norbert Kunze. Und die Reportage Katar, warum nur, ist dann heute um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und jetzt schon in der ARD-Mediathek.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundesrat befasst sich mit dem Bürgergeld. Die Union will das Gesetz in der Länderkammer noch stoppen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Söder.
Das ist am Ende sozial unfair, sozial ungerecht und wird auf Dauer mehr Verwerfungen bringen, insbesondere für untere Einkommensgruppen, die hart arbeiten und die im Verhältnis sozusagen nicht gerecht behandelt werden. Und deswegen, wir werden auf keinen Fall zustimmen. Das ist übrigens keine Blockade, sondern die Wahrnehmung des verfassungsmäßigen Rechtes.
Im Bundesrat steht heute auch die Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden auf der Tagesordnung. Sie ist als Überbrückung gedacht, bis die Gaspreisbremse wirkt, was spätestens im kommenden März der Fall sein soll. Eine Zustimmung im Bundesrat gilt als sicher. Zum Auftakt der zweiten Woche der Weltklimakonferenz in Ägypten nimmt heute Bundesentwicklungsministerin Schulze an dem Treffen teil. Sie will den offiziellen Startschuss für einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken geben. Anna Osius.
Ziel des Schutzschirms? Schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfe für ärmere Länder, wenn sie durch den Klimawandel Schäden erleiden, beispielsweise Überschwemmungen oder Dürren. Erarbeitet wurde das Instrument deshalb auch mit Staaten, die dem Klimawandel besonders ausgeliefert sind. Der Schutzschirm ist eine deutsche Initiative, die von den G7-Staaten unterstützt wird. Vergangene Woche hatte Bundeskanzler Scholz angekündigt, die Bundesregierung werde 170 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen.
Der Ukraine-Krieg ist heute erneut Thema bei den Vereinten Nationen. Zum dritten Mal seit der russischen Invasion findet eine sogenannte Notstandssitzung der UN-Vollversammlung statt. Peter Mücke.
Ab 16 Uhr deutscher Zeit debattieren die 193 Mitgliedstaaten über die Einrichtung eines sogenannten Schadensregisters. Es soll die Grundlage für spätere Reparationszahlungen Russlands an die Ukraine sein. In einem Resolutionsentwurf, den auch Deutschland unterstützt, wird die Ukraine aufgefordert, in Zusammenarbeit mit anderen Staaten Kriegsschäden zu dokumentieren und entsprechende Beweise zu sichern. Ein konkreter Entschädigungsmechanismus ist in der Resolution nicht festgeschrieben. Mit dem Text soll aber international anerkannt werden, dass Schäden aufgrund eines Angriffskriegs rechtliche Konsequenzen haben.
Mit dem Krieg in der Ukraine befassen sich heute auch die EU-Außenminister. Sie wollen eine Ausbildungsmission für die ukrainische Armee beschließen. Die Pläne sehen vor, dass etwa 15.000 ukrainische Soldaten in der Europäischen Union ausgebildet werden. Am Vormittag beginnt vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Kreis Lörrach. Dem 62-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord an einem Polizisten vorgeworfen. Katharina Seeburger.
Im Februar dieses Jahres soll der Angeklagte versucht haben, einer Verkehrskontrolle in Efringenkirchen im Kreis Lörrach zu entkommen. Dabei habe er einen Polizisten gezielt umgefahren und in Kauf genommen, den Beamten tödlich zu verletzen, so die Anklage. Der Polizist hat unter anderem eine Gehirnblutung erlitten und ist fortdauernd dienstunfähig. Im August hat die Bundesanwaltschaft den 62-Jährigen unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt.
In Berlin, da startet heute die 71. Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen. Gesucht werden die besten Maurer, die besten Plattenleger oder die besten Zimmerer. Und ganz klar, da schaut natürlich auch die Bundesbauministerin Clara Geiwitz mal vorbei. Denn ihr Ziel ist es, wir brauchen ganz schnell ganz viele neue Wohnungen in Deutschland.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Oliver Neuroth über hochfliegende Ziele und die harte Landung in der Wirklichkeit.
Wie war das gleich noch? 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr gebaut werden. So will es die Bundesregierung, so steht es im Koalitionsvertrag und so klappt es bisher nicht. Ganz viel kommt zusammen. Lieferketten funktionieren seit der Pandemie nicht mehr so richtig. Der Krieg gegen die Ukraine hat die Wirtschaft einbrechen lassen. Bauzinsen steigen und Fachkräfte fehlen sowieso. Da will kaum ein Investor neue Großprojekte starten. Irgendwie verständlich. Aber halt, das mit den Fachkräften soll sich ändern und zwar heute. 60 Nachwuchshandwerker treten gegeneinander an. Wer baut die schönste Mauer, verlegt am elegantesten Fliesen oder zimmert ein Dach? Es geht jeweils um Gold, Silber und Bronze. Und es dürfte schon klar sein, was die Ministerin sagt, wenn die Medaillen vergeben werden. Diese Handwerker braucht das Land, Zukunft, Fortschritt und so weiter. 400.000 neue Wohnungen, klar, die sollen ja her. Hoffen wir mal, dass den Siegern dieser Meisterschaft nicht schwindelig wird, wenn sie hören, was man von ihnen erwartet und dass sie nicht gleich den Job wieder hinschmeißen.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.